Transtastic, eine ambigalaktische Radiosendung mit Lila Sophia und Daniel Ciano.
Hallo, ihr lieben Leute. Ich begrüße euch zu Hauptsache nicht Anke. Hallo, Cornelia.
Hallo, Daniel. Was haben wir denn heute in unserer dritten Sendung vor?
Ach, wir haben wieder eine ganze Menge Interviews. Wir haben mit einigen spannenden Leuten gesprochen. Und natürlich haben wir wie immer viel transtastische Musik. Also lasst euch überraschen. Und damit beginnen wir jetzt auch. Wir hören jetzt Marlon Nader. Und zwar Marlon Naders Coming-Out-Hit von 2019. Bullet in my heart. Viel Spaß. Und nun hören wir das Interview, das Cornelia mit Karl Stern geführt hat. Karl Stern hat letztes Jahr die Netzwerkstelle Trans im MRC von Wiebke Fuchs übernommen. Danke an dieser Stelle an Wiebke. Du hast eine tolle Arbeit gemacht für uns und die Community. Und nun das Interview mit Karl Stern.
Aber warum?
Ich bin Karl, Vorname Karl, Nachname Stern aus Hamburg. Und ja, ich habe mich gefreut, dass du gefragt hast, ob wir uns miteinander unterhalten können.
Der Aufhänger ist ja, dass du im Magnus-Hirschfeld-Zentrum tätig geworden bist. Vielleicht magst du uns ein bisschen Licht in deine Geschichte bringen.
Genau, ich bin, vielleicht sage ich mal, was ich aktuell hier so in Hamburg treibe. Und dann gucken wir mal, was von Lebensgeschichten irgendwie spannend und relevant ist. Ich habe eine Praxis für Einzel- und Beziehungsbegleitung hier in Hamburg und begleite queere Menschen, trans, nicht-binäre Menschen dabei, ein möglichst gutes Leben zu führen. Und naja, jeder Mensch hat ja immer mal wieder Momente, in denen es mal einen Impuls von außen, einen Raum zum Themenbesprechen irgendwie braucht, und den stelle ich gern zur Verfügung. Und was mir halt auch viel am Herzen liegt, ist, mit dem Körper zu arbeiten, gerade für trans- und nicht-binäre Menschen oder auch so für queere Menschen, mit die vielleicht auch geschlechtlichen Erwartungen von außen nicht immer so gerecht werden oder gerecht werden wollen, ist vielleicht auch so die Auseinandersetzung mit der eigenen Körperlichkeit nicht immer nur freudvoll, sondern auch durchaus mal von Geschlechtsdysphorie geprägt, und da einen guten Umgang mit der eigenen Körperlichkeit irgendwie so zu finden, da unterstütze ich gern auf dem Weg, und auch mit dem eigenen Nervensystem umzugehen, wenn noch dann mal der Minderheitenstress zuschlägt und ja, manchmal die Nerven ein bisschen blank liegen, da auch so den Körper zu nutzen, um wieder in die Balance zu kommen, um innerlich wieder ein bisschen ins Lot zu kommen und ja, wie gesagt, so ein möglichst gutes Leben zu führen, in denen auch gesellschaftlichen Bedingungen, die wir gerade so haben, um so eigene Wünsche und Ziele verfolgen zu können.
Du arbeitest beim MRC seit Anfang des Jahres. Magst du uns sagen, was du da machst?
Klar, kein Geheimnis. Das MRC, das Magnus-Hirschfeld-Zentrum, das gibt es ja seit 1983, und dort gibt es neben der Transberatungsstelle auch die Netzwerkstelle Akzeptanzarbeit. Und die mache ich jetzt. Und zwar ist das viel Netzwerkarbeit, heißt ja auch Netzwerkstelle. Und zum Beispiel organisiert diese Stelle jetzt seit, glaube ich, 12 Jahren den Runden Tisch Trans in Norddeutschland und bringt dort Menschen zusammen aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Manchmal sind es Organisationen, dann auch Menschen aus der Behörde, Trans-GesundheitsbehandlerInnen, Selbsthilfegruppen, Fachberatungsstellen. Manchmal sind es Einzelmenschen, die einfach aktivistisch sind. Und die kommen mehrmals im Jahr zusammen und zu verschiedensten Themen und zum Beispiel zur Trans-Gesundheitsversorgungslage in Norddeutschland. So. Das organisiere ich im Rahmen dieser Stelle jetzt. Und dann gibt es zum Beispiel auch ein Gesundheitsnetzwerk Geschlechtsinkongruenz. Das ist ein Online-Netzwerk, das ist entstanden während der Corona-Zeit, auch mal wieder so ein Online-Produkt. Und das bringt transaffirmative BehandlerInnen in Norddeutschland zusammen und ist so ein Fortbildungsformat. Und das heißt, da geht es auch darum, sich auszutauschen, wie halt eine gute Transgesundheitsversorgung stattfinden kann. Das ist so ein Teil der Arbeit. Und dann geht es natürlich auch darum, jetzt in Hamburg die Lebenssituation von Menschen zu verbessern. Und da auch wieder Stichwort Corona. Zum Beispiel gibt es ja diese Corona-Verordnung. Und wer sich da wie ausweisen musste, jetzt aktuell ist es ja nicht so, dass du dauernd deine Impfzertifikate und genesenen Nachweise und so weiter vorzeigen musst. Aber je nachdem, wenn es im Herbst wieder stattfindet, dann können Menschen jetzt den Ergänzungsausweis der Deutschen Gesellschaft für Trans und Inter vorzeigen und ein Impfzertifikat also auf ihren Namen, der ihnen entspricht, vorzeigen. Und da hatten mehrere Bundesländer diesen DGTI-Ausweis auch schon anerkannt und in Hamburg ist es jetzt tatsächlich auch so. Da halt auch mit drauf zu achten, dass sowas umgesetzt wird. Und dann rufen natürlich auch Menschen an oder schreiben E-Mails, die Fragen haben zum Themenbereich Geschlechtlichkeit, Transgeschlechtlichkeit und da halt auch Akzeptanz zu fördern durch Aufklärung und auch solche Fragen zu beantworten, auch mal den einen oder anderen Vortrag zu geben oder eine Fortbildung anzubieten. Das sind halt Menschen, die dann sich ans Magnus-Hirschfeld-Zentrum auch wenden.
Es gibt in Hamburg die Fortschreibung des Aktionsplans sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Hast du darin eine Funktion? Bist du darin eingebunden?
Tatsächlich war ich 2016 als Einzelakteurin, hatte ich so mit dran mitgewirkt und das Magnus-Hirschfeld-Zentrum damals, die Kollegin, die haben auch mitgewirkt bei diesen Workshops und bei der Entwicklung des Aktionsplans. Und bei der Fortschreibung sind wir da auch mit dabei.
Du hast ja in den vergangenen Jahren durch deinen Aktivismus ja auch deutlich gemacht, dass das Thema Zusammenarbeit und das Zusammenbringen unterschiedlicher Gruppen, das ist dir am Herzen liegt. Wie würdest du das einordnen?
Genau, das ist mir wichtig. Und auch hier sozusagen community-basiert zu arbeiten und dass alle, die beitragen können zu einer verbesserten Lebenssituation, dass die ihren Teil machen und miteinander im Austausch stehen, das finde ich ganz wichtig. Und zwar in einem wertschätzenden Austausch und auch voneinander aus den Perspektiven lernt. Und dann gemeinsam zu gucken, welche besten Lösungen oder möglichst gute Lösungen können wir da finden.
Gibt es da noch Gruppen aus deiner Sicht, die am Runden Tisch mitarbeiten müssen und das bisher nicht tun?
Ja, der Runde Tisch Trans Norddeutschland ist tatsächlich noch eine sehr weiße Runde. Und ich fände es schon günstig, wenn wir Wege finden, dass das nicht so bleibt.
Ich kann sagen, dass wir dir viel Erfolg wünschen bei dieser Arbeit. Und ich bin sicher, dass viele Menschen das unterstützen werden, was du da tust.
Das wäre natürlich sehr wünschenswert, weil das ja nur eine Netzwerkstelle ist für Akzeptanzarbeit und die müssen wir letztlich natürlich auch alle irgendwie zusammen machen. Und ich freue mich, wenn Menschen auch Anregungen und Bedarfe anmelden. Ich kann nicht immer versprechen, dass wir mit dem geringen Stundenbudget allem sofort irgendwie gerecht werden können und das bedienen können. Aber zumindest können wir dann auch die Bedarfe wieder aufzeigen und weitergeben und das ist halt, Community ist eine Gemeinschaftsarbeit. So. Und ich danke dir sehr für die guten Wünsche und ich tue auf jeden Fall mein Bestes und dann gucken wir mal, wie wir da so vorankommen. Darf ich noch einen kleinen Programmtipp für die Pride Week mitgeben?
Aber unbedingt.
Und zwar, wer an dem Montag am 1.8. um 19 Uhr noch Lust hat, zu einer Lesung zu kommen in Pride House, ist herzlich eingeladen, ist kostenfrei. Und zwar gibt es die Lesung von Caro Levin Grunwald-Delitz und sein Buch heißt Von Sie zu Er zu Mir, Wege der Transgeschlechtlichkeit. Es wird einen Lesungsteil geben. Ich hatte selber schon mal das Vergnügen zu hören und fand es sehr bereichernd. Und dann gibt es natürlich auch noch Möglichkeiten, Fragen zu stellen und auch ein bisschen miteinander in Austausch zu kommen. Ich glaube, der Raum ist groß genug, dass ein paar Menschen drin Platz finden werden.
Wir freuen uns jetzt auf BRICS Schaumburg. Brix ist ein guter Freund von uns. Brix arbeitet als Schauspieler, unter anderem in der Serie Sunny. Wer bist du wirklich? Brix ist Speaker und Autor. Und Brix ist Transaktivist. Unter anderem war Brix an Act Out beteiligt. Außerdem betreibt er sehr erfolgreich den Podcast Herzfarben, bei dem Daniel und ich schon zu Gast gewesen sind, den wir euch dringend ans Herz legen und der zurzeit in seiner zweiten Season läuft. Außerdem spreche ich fast täglich von Brix, weil Brix für mich ein wichtiges Role Model ist, und zwar in seiner Rolle als
die wunderbare und von uns allen sehr geliebte Miss Cherry Laboum.
Freuen wir uns jetzt auf seine Single aus dem Juli des Jahres 2020, It Will Be Fine. Mit Paul und Freddy habe ich mich verabredet, um über den Trans-Inter-Dyke-March in Bremen, der am Samstag, den 3. September diesen Jahres stattfinden wird, zu unterhalten. Und statt dass wir uns gezielt darüber unterhalten haben, wurde es ein zweistündiges Gespräch über Geschlecht und lesbisch sein, das wir hoffentlich in unserem Podcast auf der Seite nbgalactic-transtastic.de veröffentlichen werden. Ihr hört nun einen Ausschnitt aus diesem Gespräch, denn Daniel ist später dazugekommen und hat sich dann tatsächlich über den Trans-Inter-Dyke-March in Bremen mit Freddy unterhalten. Das spielen wir euch jetzt vor.
Freddy vom Trans-Inter-Dyke-March, von der Trans-Inter-Dyke-March-Orga-Gruppe in Bremen und mache hier seit, also wir machen jetzt dieses Jahr zum 5. Mal und ich bin von Anfang an dabei und ja, wir arbeiten da vor allem erstmal ressourcenorientiert und versuchen Aktivismus zu machen, der nicht ausbrennt und dem es denen, die ihn machen, auch einigermaßen gut geht, um dann zu gucken, was ist das, was auf der Straße stattfinden kann.
Für uns ist wichtig, dass wir willkommen und geheißen werden, eingeladen werden. Das haben wir die ganze Zeit so gehalten, dass es uns wichtig war, da keine Räume zu okkupieren. Und das läuft gut. Also im 8. März-Bündnis sind wir inzwischen gut integriert und werden wertgeschätzt. Und hier in Hamburg, finde ich, läuft es gut. Also ich hab den Eindruck, das ist relativ einmalig.
Wir halten uns sehr zurück mit dem, dass den Trans-Inter-Dyke-March zu einer Institution in Bündnissen oder sowas werden zu lassen, weil das einfach was mit der Orga-Gruppe macht, mit der Arbeit der Orga-Gruppe, mit der Verantwortung der Orga-Gruppe. Ja. Und im Moment ist unser Augenmerk darauf, dass wir eine Art und Weise lernen und üben, aktivistisch tätig zu sein, in der Menschen Aktivismus machen können, die eben genau aus solchen institutionellen Gründen, aus denen du musst dich damit auseinandersetzen, aus denen du musst bei bestimmten Netzwerktreffen hingehen, also aus so einem Mental und auch Workload herauszugehen und zu sagen, also das heißt nicht, dass einzelne von uns nicht trotzdem andere Dinge machen, aber als Trans-Inter-Dyke-March-Orga-Gruppe tatsächlich an der Stelle wollen wir nicht eine Institution werden, sondern wir wollen immer wieder, dass der Trans-Inter-Dyke-March in dieser Form stattfindet. Bis jetzt so, also so die 5 Jahre, es kann sich alles weiterentwickeln oder so, aber ich würde immer das dann kritisch reflektieren und sagen, machen wir das als Trans-Inter-Dyke-March oder bilden wir dafür eine neue eigene Gruppe, die dann ihren eigenen Namen und so weiter hat, damit das dann, und die dann diese Aufgabe zum Beispiel übernimmt. Und so sind wir halt nicht beim 8. März-Bündnis, so sind wir als Einzelpersonen bei irgendwelchen Flinter-Demos oder sowas. Und wir freuen uns auch, wenn wir uns da sehen. Und wir überlegen halt auch hier und da und dort vielleicht mal den Banner mitzunehmen, dass wir sagen, dass es uns gibt, dass es den March gibt. Aber das Hauptaugenmerk ist, dass eben genau das, was ganz häufig passiert, welche Funktionen übernehmen FunktionsträgerInnen in der Organisation, welche Rolle bekommen sie auf einmal im politischen Raum. Aber das machen wir gerade hier beim Trans-Inter-Dyke-March eben nicht. Also wir wollen nicht irgendwie Genau, also, und das, wir halten uns sogar auf unserem eigenen March ja sozusagen zurück. Ne? Also ich habe die ersten 2 Jahre noch die lesbische Rede gehalten und gesagt, jetzt muss jemand, müssen wirklich andere das tun. Mhm. Es ist schön, dass ihr mich irgendwie hier als eloquentes, als eloquente Rampensau mögt, aber ich kann nicht für alle sprechen.
Ja, ich denke, das ist auch genauso auch richtig und gut und wichtig, weil die Dinge brauchen Raum, um sich aus sich selbst auch sich entwickeln zu können.
Ne? Genau.
Das finde ich total wichtig. Und da sind starre Strukturen und starre Gedanken, Dogmen hinderlich. Ne? Wir müssen uns öffnen und vor allem ist es wichtig, dass die Dinge auch im Kleinen, auch, also in kleinen Schritten passieren, kleinschrittig passieren, damit auch alle hinterherkommen. Also ich habe lange genug in der Rolle einer Frau gelebt, also 45 Jahre, habe 3 Kinder bekommen, habe 2 Ehemänner vergeigt, ne? um zu wissen, wie hart erkämpft die Rechte sind, die Frauen sich da geholt und erkämpft haben. Ne?
Ja.
Und dass das jetzt gut geschützt wird, finde ich nur klar und logisch. Deshalb ist es einfach wichtig, da nicht irgendwie durchs Blumenbeet zu trampeln und den Haufen vor die Tür genau. zu kacken, sondern...
Tatsächlich unser Alltagserleben als, also ich spreche jetzt mal sozusagen für die meisten Personen in dieser Gruppe, ist eher so dieses, wir halten uns deswegen aus vielen Frauenzusammenhängen fern, weil wir nicht mehr genau wissen, ob wir da willkommen sind und ob es mit Zugehörigkeiten ist und ob wir für Frauen, also immer weiter als Frau einkategorisiert werden, auch wenn da Frauensternchen manchmal steht, weil es wieder die Frauensternchen-Kultur nach in der Kunsthalle und so. Und wir erleben halt aus unterschiedlichsten Biografien und Perspektiven eben eine Problematik irgendwie mit Frauenräumen, die eine bestimmte Idee auch von Frau sein weiterhin irgendwie so in sich tragen. Und ich glaube, das ist diese, und da ist dann manchmal eben auch so über Aktivismus hinaus sowas halt auch ein biografischer Reibungs- und Entwicklungsraum, ein persönlicher. Wir sind ja keine Institution, wir bleiben ja Menschen an der Stelle.
Dankeschön.
Gibt es noch irgendwas, was du sagen wolltest, was ich dich nicht gefragt habe? Was hier noch wichtig ist in dem Gespräch?
Der Trans- und der Dyke-March findet am 3. September in Bremen statt und wir planen ihn am Hauptbahnhof starten zu lassen, aber man kann das auf unserer Webseite transinterdyke.wordpress.com nachlesen. Wir sind auf Facebook, Instagram und Twitter.
Wie ist denn das, wenn ihr so Soli-Adressen, also wenn, nehmen wir mal an, es würde zum Beispiel Engel, ihr habt ja so gesagt, naja, wir gehen jetzt nicht zu jeder Bündnisgeschichte hin, ist nicht so unser Ding. Wie ist es denn, wenn jetzt NB Galactic und Transtastic käme und mit dem Transparent und das Transparente jetzt aufrollen zeigen würde? Wäre das schon zu viel des Guten?
Nein, also wir haben, glaube ich, wir sind ziemlich klar darüber, dass wir keine Parteiabzeichen wollen, weil das meistens so eine Instrumentalisierung ist. Wir haben unterschiedlich pro Jahr, wie wir mit Gewerkschaftsflaggen umgehen. Das steht dann irgendwie so da drauf. Und es, ihr seid ja beim Trans in der Dijkmatt ist irgendwie Fantastic genau richtig aufgehoben. Also das ist ja... Das ist ja Kernzielgruppe sozusagen. Und es ist ja auch das, was ja auch jede Flinter-Demo als Ding zu wuppen hat, ist, mit den Lese- und Sehgewohnheiten von Cis-Frauen umzugehen, die halt die Person, die ihnen zu cis-männlich aussieht, sofort sagen, du bist hier übrigens falsch, das zu navigieren. Aber ansonsten, also wir freuen uns total, wenn ihr mit da kommt. Und wir haben Open Mic und da haben wir auch vom Dyke-Match, sprechen auch von anderen Dyke-Matchen ja immer. Die Dyke March Germany ist ja vernetzt. Wir sind da nicht so viel aktiv, weil es eben auch immer wieder viele Körner kostet, in cis-normativen Räumen zu sein und wir nicht so viele Leute sind. Und an der Stelle ja immer noch sagen, es ist vor allem wichtig, dass Bremen stattfindet und ob wir darüber hinaus irgendwie wirksam werden oder nicht, das ist dann immer das. Aber wir sind erstmal für die 100, 200 Leute, die da sind, da. Und es geht nicht um Wachstum, es geht nicht irgendwie um das, sondern es geht erstmal, also es kann sich alles weiterentwickeln, aber im Moment sind wir an dem Punkt zu sagen, es muss ein guter Ort für die da sind, sein und für die ist es was sie mitnehmen. Das funktioniert bis jetzt habe das jetzt viermal sehr, sehr gut, auch unter Corona-Bedingungen manchmal sehr kurzfristig aufgerufen, haben funktioniert. Genau, und deswegen seid ihr da herzlich willkommen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr vorbeikommt. Und genau, aber also wir machen, ihr müsst euch einfach ganz normal melden am Ende. Also wir machen jetzt keine institutionelle Proforma-Sachen, dass wir auf der Liste haben, wer ist denn, das steht jetzt auf der Gästeliste und wird irgendwie da so. Und wir machen es das so, dass wir haben immer so eine Mittelkundgebung, die wir versuchen ins Stadtzentrum zu legen, wo es eine, mindestens eine Trans-Inter- und eine Dyke-Rede gibt, sozusagen, worüber die Menschen dann da sprechen wollen. Können sie dann selber für sich gestalten, manchmal macht es auch zu zweit oder so. Und wir haben dann meistens noch mehrfach marginalisierte Gruppen dabei, das war bis jetzt ganz häufig Queeras Purra, freuen uns aber auch da nochmal irgendwie diesen Raum in der Stadt, im Stadtzentrum, wo wir dann ja auch zeitlich begrenzt durch unsere Versammlungsplanung so sind oder zeitlich ja begrenzt sind, dem so ein Schwerpunkt oder so ein Statement und so eine Parität in irgendeiner Art und Weise zu geben, aber vor allem beim Open Mic dann eben zu sagen, hier ist Raum unabhängig davon und das wird auch nicht gezählt. Wir haben jetzt schon so und so viel reden zu den folgenden Themen oder Perspektiven gehabt. So, und das hat sich ganz unterschiedlich entwickelt. Es waren manchmal sehr fröhlich, es waren manchmal sehr nachdenkliche, ganz unterschiedlich. Also jeder dieser Dyke-Manager hat am Ende eine ganz unterschiedliche Tonalität für sich entwickelt, aus sich heraus entwickelt. Und das ist, entsteht aus dem Moment heraus, als nichts Inszeniertes oder so. Und das ist eine ganz große Kraft da drin. Also kommt gerne vorbei.
Wir hören jetzt Solidarity City von Schrottgrenze aus dem Album Alles zerpflücken aus dem Jahr 2019.
Ich grüße das 8. Märzbündnis und Saskia Lavoe und wir sagen Danke für die Jingles. Wir grüßen alle AktionistInnen von Zora und wir grüßen Lila Sophia. Hallo Lila Sophia. Und wir grüßen und bedanken uns bei Jeanette für das tolle Sharepick. Für Hauptsache nicht Anke.
Und jetzt folgt ein kleiner technischer Hinweis.
Alle sind genervt von TERFs.
Alle sind genervt von TERFs. Oh, alle sind genervt von TERFs. 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 Von TERFs.
Also, ich habe das Gefühl, dass die technische Störung immer noch nicht behoben ist.
Ja, wir sollten uns bei unserer Technikerin beschweren. Ich habe den Eindruck, dass... Ach, komm.
Alle sind genervt von TERFs. Oh, alle sind genervt von TERFs. Alle sind genervt von TERFs. Alle sind genervt von TERFs. Von TERFs.
Ja, Entschuldigung für diese technische Störung. Das sollte nicht wieder passieren. Ich hoffe, wir arbeiten daran. Naja, falls es klappt, folgt jetzt ein Interview, das Cornelia geführt hat mit Aline über Sexarbeit.
Fragen, Fragen, Fragen.
Ich bin Aline Oliveira. Ich bin Mitbegründerin der Transparency Theater, Sexarbeiterin, Tänzerin, Choreografin und auch bis zu kurze Buchhalterin der Hamburgischen Landesstelle versucht Fragen.
Sexarbeit und Trans, welche Bedeutung hat das für dich?
Ja, das sind zwei Parallelsachen, die einfach zusammenkommen. Ich weiß nicht warum. Also es ist praktisch eine Regel, wenn man als Transfrau in diese Welt kommt, wegen verschiedener sozialen Regeln, die da steht. Also sagen wir finanziell, ne? Also von den Augen wie eine Ausländerin, die finanziell keinen festen Job hat und sich auf die Beine alleine stellen muss. Und dann der einzige Weg, um weiter sich festfuß in Deutschland, ist ist der einzige Weg ist der Prostitution. Zuerst, weil das, die Therapie, die Trans-Therapie ist teuer. Also natürlich teilweise über Krankenkasse genommen, aber unser Alltag ist nicht von der Krankenkasse bezahlt. Also wir brauchen eine Wohnung, wir brauchen Klamotten, wir brauchen viele Ausrüste, die nicht in der Rechnung von der Krankenkasse kommen.
Welche Diskriminierung hast du in der Sexarbeit erlebt?
Wow. ich würde sagen, dass ich bin ein sehr, sehr glücklicher Mensch in diesem Bereich, weil ich habe ganz selten diskriminierende Sexarbeit gehabt. Ganz gegenseitig. Ich habe nur diese Furore für was ich trage als Flagge, als Brasilianerin. Diese Flagge hat mir viele Türen aufgemacht in diese Branche. Und habe ich ganz selten, also mehr, ich habe viel mehr von meiner Sozialumgebung, von Menschen, die christlich erzogen sind, als von Freier. Also das war null. Ich habe Gewalt erfahren, ja. Gewalt, ja, aber rassistische Bewegung habe ich nicht erfahren.
Gewalt in der Arbeit oder Gewalt außerhalb der Arbeit?
Gewalt in der Arbeit, ja. Also die Konkurrenz. Konkurrenz hat eben, ne, wenn man neu in diese Welt, also man weiß nicht und kennt nicht, wohin kommt die Gefahr. Die Gefahr kommt von aller Seite. Und wer weiß nicht, welche Seite die Gefahr kommt. Und ich habe mir ein Haus gearbeitet, dass die viele Stress gemacht haben mit anderen Transen. Und einer von diesen Transen hat eine Gruppe Jungs bezahlt, um mich zu vergewaltigen und mich meine hübsche Gesichter schlecht machen und dass ich nicht mehr in dieser Haus arbeiten dürfe.
Also keine Gewalt von den Kunden, sondern Gewalt aus
von der eigenen Community.
Ja, aus der eigenen Community heraus. Hast du selber Gewalt durch Polizei und Behörden erlebt?
Nein, gegenseitig. Ich habe viele als Freier bekommen. Naja.
Es wird oft gesagt, die Frauen werden werden zur Sexarbeit gezwungen.
Ja.
Stimmt das?
Ja, stimmt. Also es stimmt. Also ich war gezwungen zur Sexarbeit, nicht von jemand, aber von der Situation, dass mich zum Sexarbeit gezwungen. Also wenn ich andere Möglichkeiten hätte, hätte ich nicht gemacht. Ne? Als Künstlerin und als Respekt vor meinem Körper würde ich das nicht machen. Und alle von diesen Prozessen von der Trans, also diese ganze Körperveränderung durch die Hormone und auch die psychische Belastung, die das mitbringt, also das würde ich nicht machen. Ich würde mir wünschen, eine ganz ruhige Transition. All in allem die ersten 2 Jahre, die sind sehr wichtig in der hormonellen Prozess.
Alles klar, nee, du hattest einen komplizierteren Weg. Du bist, glaube ich, mit deiner Transition in die Sexarbeit gegangen, kann das sein?
Genau.
Du hast immer nur als Frau gearbeitet.
Also, meine Transition angefangen und dann durch die Hormone, diese Veränderung, diese Weiblichkeit in meinem Körper mehr und mehr stark geworden, also habe ich kein Engagement mehr bekommen. Ja. Also, ich habe mich beworben und ich habe kein Engagement mehr bekommen. Deswegen. Und auch wegen meiner Beziehung, muss ich meine ja, meine Beziehung endet und ausziehe. Und ich hätte zwei Möglichkeiten, zurück nach Brasilien und vielleicht in eine Fußballschmutzstraße als Trans weiterlebe und als Prostituierte in Brasilien, oder hier eine Prostituierte in einer Luxuswelt von der Prostitution, die mich angeboten war, also die ich mich für mich gesucht habe, weiterleben. Dann bin ich in diesen Wegen.
Welche Chancen hättest du in Brasilien gehabt? Du hast das ja kurz skizziert.
Also,
wie ist die Situation von transgeschlechtlichen Menschen in Brasilien?
Das wird furchtbar. Also das wird furchtbar. Und alle, was ich jetzt gesehen habe in Brasilien, denn die Trans-Situation, also das ist ganz furchtbar, ganz furchtbar. Null Chance. Also musste ich prostituiert werden oder vielleicht wurde ich wegen Frustration in der Drogenwelt gelandet und drogensüchtig, um das zu, ne, so diese alle Wut und rassistisch Bewegung, das in Brasilien sehr stark ist, alles zu absorbieren, ne? Also, weil alles sind gezogen von uns, ne? GLBTQIA+ Mensch sind die Schuld von der ganze Schade, was passiert in Brasilien. So was die Leute sagen in Brasilien. Ne? Dass Brasilien ist so wie es, weil die schwule Menschen der Welt und trans läuft durch die Welt und macht Mensch kaputt.
Du bist seit vielen Jahren aktivistisch und sichtbar in der Community mit deinem Theaterprojekt. Magst du ein bisschen was zu deinen Zielen sagen? Was möchtest du erreichen?
Ja, gerne. Also viel eigentlich. ich möchte mich immer beschäftigen. Aber ja, mein großes Ziel ist mit Transparency Theatre, meine Tanztheater-Company für exklusive für Trans-Ensemble. Ne? Wir erweitern jetzt nicht mehr nur mit Trans-Ensemble, sondern mit LGBTQIA+-Ensemble und bringen richtig gute Sachen auf die Bühne, die bringen unsere Gesellschaft zu denken, nachdenken, wie ist das Leben, und das Leben könnte ganz einfach sein mit einem Mensch, die so eine Pflege trage, ne? Eine Leben. Sagen wir Leben, ich kann das sagen, Leben. Also LGBTQIA+ Leben. Sagen wir so. Das ist, ändert sich nichts. Also Mensch bleibt Mensch so wie ist, so wie sie sind. Also sie ist nur noch glücklicher. Und genau, das ist mein Ziel mit dem Transparency Theater. Vielleicht der erste, sagen, queer Ensemble der Welt, als von der Stadt unterstützt wird. Was bedeutet das? Dass wir unser eigenes Theater bekommen. Von dem queer Theater, nur von, mit ganz, ganz normalen Vorstellungen, so das Musical, Theater, so wie läuft in alle anderen Theater, die sich binär arbeiten.
Wenn du einen Wunsch äußern könntest.
Auf die Hand greife, also wirklich unter die Arme greife, und die brauchen richtig viel Hilfe. Also die Sprache ist nicht einfach. Die deutsche Sprache von diesen Menschen ist sehr einfach, ist schon eine Mauer, die man da baut, und Angst. Also die leben in Angst, jeden Tag in Angst. Und es wird einfach, wenn jemand die Hand gebe und sagt und zeige den Weg, um sich zu legalisieren, und den Weg zu einer besseren Gesundheitsversorgung und ein Weg, Mensch zu sein und nicht sich ein Zimmer schließen und einfach von der Welt abgestoßen werden. Das wünsche ich mir.
Dankeschön.
Gerne.
Die schlechte Qualität des Interviews bitte ich zu entschuldigen. Wir haben das Gespräch spontan draußen geführt und da lief leider auch im Hintergrund Musik. Wir freuen uns jetzt auf Lila Sophia. Lila hat eine EP veröffentlicht mit dem Titel Flinter in diesem Jahr und von dieser EP hören wir den Titelsong Flinter.
Und die Termine gibt es heute ausnahmsweise mit Ricarda.
So, das heißt, der erste Termin ist definitiv der 2. August von 16 bis 18 Uhr. Da haben wir die wunderbare Dr. Kirsten Plötz zum Thema Sorgerechtsentzug bei lesbischen Müttern. Und weil das Thema so spannend ist, nehmen wir Cornelia Kost gleich mit dazu, weil die gleichen Paragraphen nämlich auch für Transmenschen damals galten. Und das wird ein nettes Sofagespräch. Danach gibt es die alten Schachteln, die drei alten Schachteln, die in dem Fall, glaube ich, sogar zu viert sind. Mit Cornelia und Elli wird auch dabei sein und Ricarda macht die Moderation. Das findet oben im Seminarraum statt. So, wenn ihr das dann durch habt am Dienstag, könnt ihr ein bisschen verschnaufen bis Mittwoch. Lass mich überlegen. Da machen wir vom DGB eine Veranstaltung zum Thema Gewalt in der Arbeitswelt und was man so tun kann. Und unser Stargast ist dann doch tatsächlich Anastasia Biefang. Das wird lustig. So, das ist die Uhrzeit, weiß ich in der Tat nicht. Ich glaube 18 Uhr oder 17 Uhr. Auf jeden Fall im großen Saal. Und am Donnerstag, was haben wir denn Spannendes am Donnerstag? Lass mich überlegen. Ich glaube, die Trans-Edition von Pink Channel wird dort senden. So, und alle nochmal interviewen. Und ansonsten gibt es überhaupt ganz viele tolle Veranstaltungen. Ich überlege gerade, es wird auch noch außerhalb Veranstaltungen geben. Es gibt einen Gottesdienst von Lesben und Kirche. Der wird aber natürlich nicht im Breithaus sein, der ist am Donnerstag. Und wenn ihr euch dann einigermaßen beruhigt habt, erholt habt und ne, dann geht es los am Freitag. Der Freitag ist der 5. und der ist natürlich traditionell der Tag vor dem CSD und da ist der Dyke March. Und zwar dieses Mal zum 7. Mal. Wir treffen uns um 18.30 Uhr, Mönckebergstraße, Ecke, Kleine Bergstraße, in der Stadt. Und dann geht es laut und wild durch die Stadt, weil lesbische Sichtbarkeit immer noch wichtig ist. Und was an dieser Geschichte auch wichtig ist, aus gegebenem Anlass, L with a T. Die Dyke Marches in Deutschland und der Dyke March in Hamburg ganz besonders steht für queere Sichtbarkeit. Alle TERFs sind ausgeladen. Ja, und dann haben wir auch schon den spannenden Samstag. Aber bevor ihr Samstag zur Parade geht, könnt ihr vielleicht am Freitagabend noch im Nachtasyl endlich die Frauenparty wieder genießen. Und zwar die, die früher immer in den Seeterrassen war, wenn ihr noch genug Energie habt. Und ansonsten Samstag auf den CSD, trefft euch mit euren Liebsten und euren Wahlfamilien und überhaupt. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr natürlich zum Wagen vom Lesbennetzwerk, gemeinsam mit Envy Galactic Transtastic. Wir werden auch einen Transblock haben und wir werden natürlich auch aufpassen, dass ihr alle sicher und glücklich diesen CSD feiern könnt. Danke.
Ja, vielen Dank. Das waren ganz besondere Termine von unserem Mutterradio, nämlich von der Dyke Edition vom Pink Channel. Und an dieses, unser Mutterradio, senden wir hiermit auch die herzlichsten Grüße von uns.
Danke, Cornelia.
So, das letzte Interview, das wir für euch heute haben, hat Cornelia mit Berivan von Zora geführt. Da geht es um das Verhältnis Trans zu Feminismus. Schaut, was dabei herausgekommen ist.
Aber
warum?
Berivan, magst du dich uns vorstellen?
Hi, ich bin seit ein paar Jahren aktiv und mache vor allem junge Frauenarbeit, also arbeite mit Jugendlichen zusammen und wir gehen gemeinsam auf die Straßen für unsere Rechte, für unsere Forderungen, als auch führen gemeinsam in allen Bereichen des Lebens unsere Kämpfe zusammen.
Genau, du bist im 8. März-Bündnis, das ist ja ein sehr breites Bündnis in Hamburg, vertrittst da aber auch eine Organisation.
Genau, ich vertrete da die Organisation ZORA. Wir sind eine antikapitalistische und antifaschistische junge Frauenorganisation, die es seit 2015 gibt. In Köln ist sie entstanden und war sehr lange nur in Köln und auf Duisburg begrenzt, bis ich dann in Hamburg gedacht habe, okay, ich will mich auch organisieren und habe da ZORA sehr online sehr lange mitverfolgt und habe mich mit denen vernetzt und habe dann von null auf einfach von hier mit ein paar Freundinnen Cafés gemacht, habe gemeinsam Aktionen veranstaltet und uns immer weiter in allen Bereichen organisiert und ja.
Was mir aufgefallen ist an deiner und auch an der Arbeit von ZORA ist, dass ihr einen weiter gefassten Frauenbegriff habt. Magst du dazu was sagen?
Genau, also wir waren halt bei Beginn unserer Organisation eine Flinter-Organisation. Also wir haben uns also als eine Organisation für Flinter offen behauptet. Dann gab es dieses Jahr unser Kongress und wir haben sehr lange über dieses Thema diskutiert. Und uns ist, wir haben eine ideologische Linie nach der Frauenrevolution, das ein Programm, eine Linie ist zur Geschlechterbefreiung, die Hand in Hand mit dem Sozialismus hergeht. Und aus dieser Hinsicht, aus einer ideologischen Hinsicht, haben wir uns dazu entschieden, uns eine junge Frauenorganisation zu nennen. Natürlich haben wir auch nicht-binäre Personen und Transfrauen unter uns und auch Interpersonen, die sich mit diesem Frauenkampf identifizieren. Jedoch haben wir festgestellt, dass es den Kämpfen nicht gerecht wird, wenn man das alles zusammenfasst in einen Flint-Begriff, dann kommen wir den Int-Leuten nicht gerecht und dann kommen wir auch den Frauen teilweise nicht gerecht. Und wir wissen, dass wir auf jeden Fall eine Organisation auch eine Frauenorganisation brauchen. Aber wir legen genauso viel Wert, dass wir gerade hier in Deutschland vor allem fehlt es an einer antikapitalistischen LGBTI-Bewegung und Organisierung. Und das fördern wir auch aktiv sehr viel mit. Also die Kämpfe der LGBTI werden wir immer benennen und immer auf den Straßen tragen und zur Organisierung mit beitragen.
Also aus deiner Sicht keine Exklusion von bestimmten Frauen oder geschlechtlichen Definitionen von Frauen?
Genau. Also das ist gerade halt eine sehr große Diskussion, beziehungsweise die feministische Bewegung ist halt sehr von postmodernen und queerfeministischen Einflüssen geprägt. Und wenn man sich halt die Theorie des Queerfeminismus genauer anschaut, dann wird man irgendwann feststellen, dass es halt eine Programmlosigkeit mit sich bringt. Also es hat sehr viele gute Ansätze, die man auch unterstützt, aber was wir wollen, ist die Befreiung aller Menschen. Und dafür brauchen wir eine Linie, dafür brauchen wir eine materielle Analyse. Und das gibt es zum Beispiel in der Queer-Theorie nicht so viel. Eine materielle Analyse, wie überhaupt diese Geschlechterunterschiede entstanden sind und diese Frage des Privateigentums und all das ist ein sehr Riesenthema, aber genau.
Ja, danke. Der internationalistische Aspekt spielt ja bei euch auch eine große Rolle. Wie berücksichtigt ihr den?
Internationalismus ist eine sehr wichtige Rolle, wie du meintest. Das spielt in allen Kämpfen eine sehr wesentliche Rolle. Auch heute haben wir zum Beispiel gesehen, dass sehr viele Menschen auch auf den Straßen waren. Nicht nur hier, sondern auch in Berlin, als auch in Duisburg und in Leipzig. Und zwar wegen einem Gesetz in den USA. Aber warum sind wir hier auch auf den Straßen? Uns wurde das öfter mal gefragt, was können wir denn schon hier was verändern? Aber wenn wir uns daran erinnern, als George Floyd von der rassistischen Polizei in den USA ermordet worden ist, waren auch weltweit riesige Menschenmassen auf den Straßen. Und das hat einen riesen Druck auch auf die, auf die Politiker, auf die ganze gesellschaftliche Debatte geübt. Und das ist so ein Grund, warum es nicht quasi überflüssig ist, wenn wir hier auch deswegen auf den Straßen sind, sondern wir auch aktiv das verbinden mit unseren Kämpfen, weil wir wissen, hier haben wir auch immer noch nicht das Abtreibungsrecht und wir müssen mit solchen Situationen müssen wir halt darauf aufmerksam machen, dass wir halt auch hier weiterkämpfen müssen. Und Internationalismus ist vor allem in den letzten Jahren, gerade auch mit der Frage der Frauenrevolution in Rojava und der demokratischen Revolution in Rojava, auch viel mehr in die Tagesordnung gerückt. Viele unserer Genossinnen haben sich sehr lange hier eingesetzt dafür, dass die Revolution dort verteidigt wird. Das ist auch ein praktisches Beispiel des Internationalismus, denn wenn sich dort die Menschen von Kolonialismus befreien, vom Patriarchat versuchen zu befreien, dann müssen wir gerade hier am aktivsten dafür mit einstehen.
Danke.
So, wir sagen jetzt Tschüss und erinnern euch noch an unsere Live-Sendung am 4.18. wie gewohnt um 19 Uhr und auf unsere nächste reguläre Sendung am 30.09.